Nun konnte man seine Kleider aufheben, wo man wollte. Immer fand sich einer, der gerade seine Kleider nicht bei der Hand hatte, dagegen die versteckten fremden Kleider mit Leichtigkeit fand und sich ausborgte. Und womöglich war dieser eine gerade derjenige, der an diesem Tage die Saalreinigung vorzunehmen hatte und der dann die Kleider nicht nur mit dem Öl bespritzte, sondern vollständig von oben bis unten begoss. Nur Rennell hatte seine kostbaren Kleider an irgendeinem geheimen Orte versteckt, von wo sie kaum jemals einer hervorgezogen hatte, zumal ja auch niemand, vielleicht aus Bosheit oder Geiz, fremde Kleider sich ausborgte, sondern aus bloßer Eile und Nachlässigkeit dort nahm, wo er sie fand. Aber selbst auf Rennells Kleid war mitten auf dem Rücken ein kreisrunder rötlicher Ölfleck, und in der Stadt hätte ein Kenner an diesem Fleck, selbst in diesem eleganten jungen Mann, den Liftjungen feststellen können. Und Karl sagte sich bei diesen Erinnerungen, dass er auch als Liftjunge genug gelitten hatte und dass doch alles vergebens gewesen war. Denn nun war dieser Liftjungendienst nicht, wie er gehofft hatte, eine Vorstufe zu besserer Anstellung gewesen, vielmehr war er jetzt noch tiefer herabgedrückt worden und sogar sehr nahe an das Gefängnis geraten. Überdies wurde er jetzt noch vom Oberportier festgehalten, der wohl darüber nachdachte, wie er Karl noch weiter beschämen könne. Und völlig daran vergessen, dass der Oberportier durchaus nicht der Mann war, der sich vielleicht überzeugen ließ, rief Karl, während er sich mit der gerade freien Hand mehrmals gegen die Stirn schlug, »Und wenn ich Sie wirklich nicht gegrüßt haben sollte, wie kann denn ein erwachsener Mensch wegen eines unterlassenen Grußes so rachsüchtig werden?«
»Ich bin nicht rachsüchtig«, sagte der Oberportier, »ich will nur deine Taschen durchsuchen. Ich bin zwar überzeugt, dass ich nichts finden werde, denn du wirst wohl so vorsichtig gewesen sein und deinen Freund alles allmählich jeden Tag etwas haben wegschleppen lassen, aber durchsucht worden musst du sein.« Und schon griff er in eine von Karls Rocktaschen mit solcher Gewalt, dass die seitlichen Nähte platzten. »Da ist also schon nichts«, sagte er und überklaubte in seiner Hand den Inhalt dieser Tasche, einen Reklamkalender des Hotels, ein Blatt mit einer Aufgabe aus kaufmännischer Korrespondenz, einige Rock- und Hosenknöpfe, die Visitkarte der Oberköchin, einen Polierstift für die Nägel, den ihm einmal ein Gast beim Kofferpacken zugeworfen hatte, einen alten Taschenspiegel, den ihm Rennell zum Dank für vielleicht 10 Vertretungen im Dienste geschenkt hatte, und noch ein paar Kleinigkeiten. »Das ist also nichts«, wiederholte der Oberportier und warf alles unter die Bank, als sei es selbstverständlich, dass das Eigentum Karls, soweit es nicht gestohlen war, unter die Bank gehöre. »Jetzt ist aber genug«, sagte sich Karl. Sein Gesicht musste glühend rot sein. Und als der Oberportier durch die Gier unvorsichtig gemacht in Karls zweiter Tasche herumgrub, fuhr Karl mit einem Ruck aus den Ärmeln heraus, stieß im ersten noch unbeherrschten Sprung einen Unterportier ziemlich stark gegen seinen Apparat, lief durch die schwüle Luft, eigentlich langsamer als er beabsichtigt hatte, zur Tür, war aber glücklich draußen, ehe der Oberportier in seinem schweren Mantel sich auch nur hatte erheben können. Die Organisation des Wachdienstes musste doch nicht so mustergültig sein. Es läutete zwar auf einigen Seiten, aber Gott weiß zu welchen Zwecken. Hotelangestellte gingen zwar im Torgang in solcher Anzahl kreuz und quer, dass man fast daran denken konnte, sie wollten in unauffälliger Weise den Ausgang unmöglich machen, denn viel sonstigen Sinn konnte man in diesem Hin- und Hergehen nicht erkennen. Jedenfalls kam Karl bald ins Freie, musste aber noch das Hoteltrottoir entlang gehen, denn zur Straße konnte man nicht gelangen, da eine ununterbrochene Reihe von Automobilen stockend sich am Haupttor vorbeibewegte. Diese Automobile waren, um nur so bald als möglich zu ihrer Herrschaft zu kommen, geradezu ineinander gefahren. Jedes wurde vom Nachfolgenden vorwärts geschoben. Fußgänger, die es besonders eilig hatten, auf die Straße zu gelangen, stiegen zwar hier und da durch die einzelnen Automobile hindurch, als sei dort ein öffentlicher Durchgang, und es war ihnen ganz gleichgültig, ob im Automobil nur der Chauffeur und die Dienerschaft saß oder auch die vornehmsten Leute. Ein solches Benehmen schien aber Karl doch übertrieben, und man musste sich wohl in den Verhältnissen schon auskennen, um das zu wagen.
Wie leicht konnte er an ein Automobil geraten, dessen Insassen das übel nahmen, ihn hinunterwarfen und einen Skandal veranlassten. Und nichts hatte er als ein entlaufener, verdächtiger Hotelangestellter in Hemdärmeln mehr zu fürchten. Schließlich konnte ja die Reihe der Automobile nicht in Ewigkeit so fortgehen. Und er war auch, solange er sich ans Hotel hielt, eigentlich am unverdächtigsten. Tatsächlich gelangte Karl endlich an eine Stelle, wo die Automobilreihe zwar nicht aufhörte, aber zur Straße hin abbog und lockerer wurde. Gerade wollte er in den Verkehr der Straße schlüpfen, in dem wohl noch viel verdächtiger aussehende Leute als er war, frei herumliefen, da hörte er in der Nähe seinen Namen rufen. Er wandte sich um und sah, wie zwei ihm wohlbekannte Liftjungen aus einer niedrigen, kleinen Türöffnung, die wie der Eingang einer Gruft aussah, mit äußerster Anstrengung eine Bahre herauszogen, auf der, wie Karl nun erkannte, wahrhaftig Robinson lag. Kopf, Gesicht und Arme mannigfaltig umbunden. Es war hässlich anzusehen, wie er die Arme an die Augen führte, um mit dem Verbande die Tränen abzuwischen, die er vor Schmerzen oder vor sonstigem Leid oder gar vor Freude über das Wiedersehen mit Karl vergoss. »Rossmann«, rief er vorwurfsvoll, »warum lässt du mich denn so lange warten? Schon eine Stunde verbringe ich damit, mich zu wehren, damit ich nicht früher wegtransportiert werde, ehe du kommst. Diese Kerle«, und er gab dem einen Liftjungen ein Kopfstück, als sei er durch die Verbände vor Schlägen geschützt, sind ja wahre Teufel. Ach, Rossmann, der Besuch bei dir ist mir teuer zu stehen gekommen. Was hat man dir denn gemacht? Sagte Karl und trat an die Bahre heran, welche die Liftjungen, um sich auszuruhen, lachend niederstellten. Du fragst noch, seufzte Robinson, und siehst, wie ich ausschaue. Bedenke, ich bin ja höchstwahrscheinlich für mein ganzes Leben zum Krüppel geschlagen. Ich habe fürchterliche Schmerzen von hier bis hier. Und er zeigte zuerst auf den Kopf und dann auf die Zehen. Ich möchte dir wünschen, dass du gesehen hättest, wie ich aus der Nase geblutet habe. Meine Weste ist ganz verdorben. Die habe ich überhaupt dort gelassen. Meine Hosen sind zerfetzt. Ich bin in Unterhosen. Und er lüftete die Decke ein wenig und lud Karl ein, unter sie zu schauen. Was wird nur aus mir werden? Ich werde zumindest einige Monate liegen müssen. Und das will ich dir gleich sagen. Ich habe niemand anderen als dich, der mich pflegen könnte. Der Lamarche ist ja viel zu ungeduldig. Rossmann, Rossmannchen. Und Robinson streckte die Hand nach dem ein wenig zurücktretenden Karl aus, um ihn durch Streicheln für sich zu gewinnen. Warum habe ich dich nur besuchen müssen? Wiederholte er mehrere Male, um Karl die Mitschuld nicht vergessen zu lassen, die dieser an seinem Unglück hatte. Nun erkannte zwar Karl sofort, dass das Klagen Robinsons nicht von seinen Wunden, sondern von dem ungeheuren Katzenjammer stammte, in dem er sich befand, da er in schwerer Trunkenheit kaum eingeschlafen, gleich geweckt und zu seiner Überraschung blutig geboxt worden war und sich in der wachen Welt gar nicht mehr zurechtfinden konnte. Die Bedeutungslosigkeit der Wunden war schon an den unförmlichen, aus alten Fetzen bestehenden Verbänden zu sehen, mit denen ihn die Liftjungen offenbar zum Spaß ganz und gar umwickelt hatten. Und auch die zwei Liftjungen an den Enden der Bahre prusteten vor Lachen von Zeit zu Zeit. Nun war aber hier nicht der Ort, Robinson zur Besinnung zu bringen, denn stürmend eilten hier die Passanten, ohne sich um die Gruppe an der Bahre zu kümmern, vorbei. Öfters sprangen Leute mit richtigem Turnerschwung über Robinson hinweg. Der mit Karls Geld bezahlte Chauffeur rief »Vorwärts, vorwärts!« Die Liftjungen hoben mit letzter Kraft die Bahre auf. Robinson erfasste Karls Hand und sagte schmeichelnd »Nun komm, so komm doch!« War nicht Karl in dem Aufzug, in dem er sich befand, im Dunkel des Automobils noch am besten aufgehoben? Und so setzte er sich neben Robinson, der den Kopf an ihn lehnte. Die zurückbleibenden Liftjungen schüttelten ihm, als ihrem gewesenen Kollegen, durch das Coupé-Fenster herzlich die Hand. Und das Automobil drehte sich mit scharfer Wendung zur Straße hin. Es schien, als müsse unbedingt ein Unglück geschehen. Aber gleich nahm der alles umfassende Verkehr, auch die schnurgerade Fahrt dieses Automobils, ruhig in sich auf. Es musste wohl eine entlegene Vorstadtstraße sein, in der das Automobil Halt machte. Denn ringsum herrschte Stille. Am Trottoirrand hockten Kinder und spielten. Ein Mann mit einer Menge alter Kleider über den Schultern rief beobachtend zu den Fenstern der Häuser empor. In seiner Müdigkeit fühlte sich Karl unbehaglich, als er aus dem Automobil auf den Asphalt trat, den die Vormittagssonne warm und hell beschien. »Wohnst du wirklich hier?« rief er ins Automobil hinein. Robinson, der während der ganzen Fahrt friedlich geschlafen hatte, brummte irgendeine undeutliche Bejahung und schien darauf zu warten, dass Karl ihn hinaustragen werde. »Dann habe ich hier also nichts mehr zu tun. Leb wohl«, sagte Karl und machte sich daran, die ein wenig sich senkende Straße abwärts zu gehen. »Aber Karl, was fällt dir denn ein?« rief Robinson und stand schon vor lauter Sorge ziemlich aufrecht, nur mit noch etwas unruhigen Knien im Wagen. »Ich muss doch gehen«, sagte Karl, der der raschen Gesundung Robinsons zugesehen hatte. »In Hemdärmeln?« fragte dieser. »Ich werde mir schon einen Rock verdienen«, antwortete Karl, nickte Robinson zuversichtlich zu, grüßte mit erhobener Hand und wäre nun wirklich fortgegangen, wenn nicht der Chauffeur gerufen hätte, »Noch einen kleinen Augenblick Geduld, mein Herr!« Es zeigte sich unangenehmerweise, dass der Chauffeur noch Ansprüche auf eine nachträgliche Bezahlung stellte, denn die Wartezeit vor dem Hotel war noch nicht bezahlt. »Nun ja«, rief aus dem Automobil Robinson in Bestätigung der Richtigkeit dieser Forderung, »ich habe ja dort so lange auf dich warten müssen. Etwas musst du ihm noch geben.« »Ja, freilich«, sagte der Chauffeur. »Ja, wenn ich nur noch etwas hätte«, sagte Karl und griff in die Hosentaschen, trotzdem er wusste, dass es nutzlos war. »Ich kann mich nur an Sie halten«, sagte der Chauffeur und stellte sich breitbeinig auf. »Von dem kranken Mann dort kann ich nichts verlangen.« Vom Tor her näherte sich ein junger Bursch mit zerfressener Nase und hörte aus einer Entfernung von paar Schritten zu. Gerade machte durch die Straße ein Polizeimann die Runde, fasste mit gesenktem Gesicht den hemdärmeligen Menschen ins Auge und blieb stehen. Robinson, der den Polizeimann auch bemerkt hatte, machte die Dummheit, aus dem anderen Fenster ihm zuzurufen, »Es ist nichts, es ist nichts«, als ob man einen Polizeimann wie eine Fliege verscheuchen könnte. Die Kinder, welche den Polizeimann beobachtet hatten, wurden nun durch sein Stillstehen auch auf Karl und den Chauffeur aufmerksam und liefen im Trab herbei. Im Tor gegenüber stand eine alte Frau und sah starr herüber.
»Rossmann«,
rief da eine Stimme aus der Höhe. Es war de la Marche, der das vom Balkon des letzten Stockwerks rief. Er selbst war nur schon recht undeutlich gegen den weißlich-blauen Himmel zu sehen, hatte offenbar einen Schlafrock an und beobachtete mit einem Operngucker die Straße. Neben ihm war ein roter Sonnenschirm aufgespannt, unter dem eine Frau zu sitzen schien.
»Hallo«,
rief er mit größter Anstrengung, um sich verständlich zu machen.
»Ist Robinson auch da?«
»Ja«,
antwortete Karl. Von einem zweiten, viel lauteren »Ja« Robinsons aus dem Wagen kräftig unterstützt.
»Hallo«, rief es zurück. »Ich komme gleich.«
Robinson beugte sich aus dem Wagen. »Das ist ein Mann«, sagte er. Und dieses Lob de la Marche war an Karl gerichtet, an den Chauffeur, an den Polizeimann und an jeden, der es hören wollte. Oben auf dem Balkon, den man aus Zerstreutheit noch ansah, trotzdem ihn de la Marche schon verlassen hatte, erhob sich nun unter dem Sonnenschirm tatsächlich eine starke Frau in rotem Kleid, nahm den Operngucker von der Brüstung und sah durch ihn auf die Leute hinunter, die nur allmählich die Blicke von ihr wendeten. Karl sah in Erwartung des de la Marche in das Haustor und weiterhin in den Hof, den eine fast ununterbrochene Reihe von Geschäftsdienern durchquerte, von denen jeder eine kleine, aber offenbar sehr schwere Kiste auf der Achsel trug. Der Chauffeur war zu seinem Wagen getreten und putzte, um die Zeit auszunützen, mit einem Fetzen die Wagenlaternen. Robinson befühlte seine Gliedmaßen, schien erstaunt über die geringen Schmerzen zu sein, die er trotz größter Aufmerksamkeit fühlen konnte, und begann vorsichtig, mit tief geneigtem Gesicht einen der dicken Verbände am Bein zu lösen. Der Polizeimann hielt sein schwarzes Stöckchen quer vor sich und wartete still, mit der großen Geduld, die Polizeileute haben müssen, ob sie im gewöhnlichen Dienst oder auf der Lauer sind. Der Bursche mit der zerfressenen Nase setzte sich auf einen Torstein und streckte die Beine von sich. Die Kinder näherten sich Karl allmählich mit kleinen Schritten, denn dieser schien ihnen, trotzdem er sie nicht beachtete, wegen seiner blauen Hemdärmel der wichtigste von allen zu sein. An der Länge der Zeit, die bis zur Ankunft de la Marches verging, konnte man die große Höhe dieses Hauses ermessen, und de la Marche kam sogar sehr eilig, mit nur flüchtig zugezogenem Schlafrock. »Also da seid ihr«, rief er, erfreut und streng zugleich. Bei seinen großen Schritten enthüllte sich stets für einen Augenblick seine färbige Unterkleidung. Karl begriff nicht ganz, warum de la Marche hier in der Stadt, in der riesigen Mietskaserne auf der offenen Straße so bequem angezogen herumging, als sei er in seiner Privatvilla. Ebenso wie Robinson hatte auch de la Marche sich sehr verändert. Sein dunkles, glatt rasiertes, peinlich reines, von roh ausgearbeiteten Muskeln gebildetes Gesicht sah stolz und respekteinflößend aus. Der grelle Schein seiner jetzt immer etwas zusammengezogenen Augen überraschte. Sein violetter Schlafrock war zwar alt, fleckig und für ihn zu groß, aber aus diesem hässlichen Kleidungsstück bauschte sich oben eine mächtige, dunkle Krawatte aus schwerer Seide. »Nun?« fragte er alle insgesamt. Der Polizeimann trat ein wenig näher und lehnte sich an den Motorkasten des Automobils. Karl gab eine kleine Erklärung. »Robinson ist ein wenig marot, aber wenn er sich Mühe gibt, wird er schon die Treppen hinaufgehen können. Der Chauffeur hier will noch eine Nachzahlung zum Fahrtgeld, das ich schon bezahlt habe, und jetzt gehe ich. Guten Tag.« »Du gehst nicht«, sagte de la Marche. »Ich habe es ihm auch schon gesagt«, meldete sich Robinson aus dem Wagen. »Ich gehe doch«, sagte Karl und machte ein paar Schritte. Aber de la Marche war schon hinter ihm und schob ihn mit Gewalt zurück. »Ich sage, du bleibst«, rief er. »Aber lasst mich doch«, sagte Karl und machte sich bereit, wenn es nötig sein sollte, mit den Fäusten sich die Freiheit zu verschaffen, so wenig Aussicht auf Erfolg gegenüber einem Mann wie de la Marche auch war. Aber da stand doch der Polizeimann. Da war der Chauffeur. Hier und da gingen Arbeitergruppen durch die sonst freilich ruhige Straße. Würde man es denn dulden, dass ihm von de la Marche ein Unrecht geschehe? In einem Zimmer hätte er mit ihm nicht allein sein wollen, aber hier? De la Marche zahlte jetzt ruhig dem Chauffeur, der unter vielen Verbeugungen den unverdient großen Betrag einsteckte und aus Dankbarkeit zu Robinson ging und mit diesem offenbar darüber sprach, wie er am besten herausbefördert werden könnte. Karl sah sich unbeobachtet. Vielleicht duldete de la Marche ein stillschweigendes Fortgehen leichter. Wenn Streit vermieden werden konnte, war es natürlich am besten, und so ging Karl einfach in die Fahrbahn hinein, um möglichst rasch wegzukommen. Die Kinder strömten zu de la Marche, um ihn auf Karls Flucht aufmerksam zu machen, aber er musste selbst gar nicht eingreifen, denn der Polizeimann sagte mit vorgestrecktem Stabe: »Halt!« »Wie heißt du?« fragte er, schob den Stab unter den Arm und zog langsam ein Buch hervor. Karl sah ihn jetzt zum ersten Mal genauer an. Es war ein kräftiger Mann, hatte aber schon fast ganz weißes Haar. »Karl Rossmann«, sagte er. »Rossmann«, wiederholte der Polizeimann, zweifellos nur, weil er ein ruhiger und gründlicher Mensch war. Aber Karl, der hier eigentlich zum ersten Mal mit amerikanischen Behörden zu tun bekam, sah schon in dieser Wiederholung das Aussprechen eines gewissen Verdachtes. Und tatsächlich konnte seine Sache nicht gut stehen, denn selbst Robinson, der doch so sehr mit seinen eigenen Sorgen beschäftigt war, bat aus dem Wagen heraus mit stummen, lebhaften Handbewegungen den Delamarche, er möge Karl doch helfen. Aber Delamarche wehrte ihn mit hastigem Kopfschütteln ab und sah untätig zu, die Hände in seinen übergroßen Taschen. Der Bursche auf dem Türstein erklärte einer Frau, die jetzt erst aus dem Tore trat, den ganzen Sachverhalt von allem Anfang an. Die Kinder standen in einem Halbkreis hinter Karl und sahen still zum Polizeimann hinauf. »Zeig deine Ausweispapiere«, sagte der Polizeimann. Das war wohl nur eine formelle Frage, denn wenn man keinen Rock hat, wird man auch nicht viel Ausweispapiere bei sich haben. Karl schwieg deshalb auch, um lieber auf die nächste Frage ausführlich zu antworten und so den Mangel der Ausweispapiere möglichst zu vertuschen. Aber die nächste Frage war: Du hast also keine Ausweispapiere? Und Karl musste nun antworten: Bei mir nicht. Das ist aber schlimm, sagte der Polizeimann, sah nachdenklich im Kreise umher und klopfte mit zwei Fingern auf den Deckel seines Buches. »Hast du irgendeinen Verdienst?«, fragte der Polizeimann schließlich. »Ich war Liftjunge«, sagte Karl. »Du warst Liftjunge. Bist es also nicht mehr. Und wovon lebst du denn jetzt?« »Jetzt werde ich mir eine neue Arbeit suchen.« »Ja, bist du denn jetzt entlassen worden?« »Ja, vor einer Stunde.« »Plötzlich?« »Ja«, sagte Karl und hob wie zur Entschuldigung die Hand. Die ganze Geschichte konnte er hier nicht erzählen, und wenn es auch möglich gewesen wäre, so schien es doch ganz aussichtslos, ein drohendes Unrecht durch Erzählung eines erlittenen Unrechtes abzuwehren. Und wenn er sein Recht nicht von der Güte der Oberköchin und von der Einsicht des Oberkellners erhalten hatte, von der Gesellschaft hier auf der Straße, hatte er es gewiss nicht zu erwarten.
»Und ohne Rock bist du entlassen worden?«, fragte der Polizeimann.
»Nun ja«, sagte Karl. Also auch in Amerika gehörte es zur Art der Behörden, das, was sie sahen, noch eigens zu fragen. Wie hatte sein Vater bei der Beschaffung des Reisepasses über die nutzlose Fragerei der Behörden sich ärgern müssen? Karl hatte große Lust, wegzulaufen, sich irgendwo zu verstecken und keine Fragen mehr anhören zu müssen. Und nun stellte gar der Polizeimann jene Frage, vor der sich Karl am meisten gefürchtet und in deren unruhiger Voraussicht er sich bisher wahrscheinlich unvorsichtiger benommen hatte, als es sonst geschehen wäre. »In welchem Hotel warst du denn angestellt?« Er senkte den Kopf und antwortete nicht. Auf diese Frage wollte er unbedingt nicht antworten. Es durfte nicht geschehen, dass er von einem Polizeimann eskortiert wieder ins Hotel Occidental zurückkäme, dass dort Verhöre stattfanden, zu denen seine Freunde und Feinde beigezogen würden, dass die Oberköchin ihre schon sehr schwach gewordene gute Meinung über Karl gänzlich aufgab, da sie ihn, den sie in der Pension Brenner vermutete, von einem Polizeimann aufgegriffen, in Hemdärmeln ohne ihre Visitkarte zurückgekehrt fand, während der Oberkellner vielleicht nur voll Verständnis nicken, der Oberportier dagegen von der Hand Gottes sprechen würde, die den Lumpen endlich gefunden habe.
»Er war im Hotel Occidental angestellt«, sagte Delamarche und trat an die Seite des Polizeimanns.
»Nein«, rief Karl und stampfte mit dem Fuße auf. »Es ist nicht wahr!« Delamarche sah ihn mit spöttisch zugespitztem Munde an, als könne er noch ganz andere Dinge verraten.